Probleme, muss ich sagen, ich glaube, wir sollten immer mit dem Hirn Therapien machen und ich bin ein großer Anhänger der klinischen Vernunft, obwohl ich zugebe, dass in vielen Ernstsituationen auch eine etwas emotionalere oder Therapie vielleicht oft der Fall ist. Es ist oft auch das Wort Evidence-Based gefallen hier in diesem Club. Es wird so getan, als wäre eine Evidence-Based Medicine nur dann möglich, wenn man wirklich doppelblinde Studien hat und harte Endpunkte und was der Teufel was. Ich glaube, das ist ein Missverständnis der Evidence-Based Medicine. Das bedeutet nur, dass wir auf der Basis der vorhandenen Evidenz unsere Entscheidungen fällen. Und das ist ganz gleich, ob welche Art der Studien vorliegen. Es wird sich nur auf die Härte der Empfehlung auswirken. Und die Ernährung ist natürlich etwas, wo die Evidenz sehr... Also die Evidenzklasse relativ gering ist. Es gibt natürlich wenige kontrollierte Untersuchungen, wenige Endpunktstudien etc. etc. Nichtsdestotrotz, selbst die Meta-Analysen oder die von der ESPEN oder von der DGEM abgegebenen sogenannten A-Recommendations sind meines Erachtens keine A-Recommendations. Wenn Sie allein die Studien zur Early Enteral Nutrition anschauen, da gibt es auch Meta-Analysen und das wird alles empfohlen, aber wenn Sie die Studien, auch die Meta-Analyse enthält Studien, wo die Ernährung zwischen 12 und 72 Stunden nach Aufnahme begonnen worden ist, was hat das dann noch mit Early Enteral zu tun, das weiß ich nicht. Das andere ist natürlich, dass das Thema ist ja irgendwie Therapie für den Bauch dieser Tagung und daher habe ich meinen Vortrag so verstanden, dass ich auch so reden sollte, als was die enterale Ernährung für den Bauch tut, ob sie gut für den Bauch ist oder nicht. Und im Prinzip ist das ja alles gesagt worden, es ist ja fast alles gesagt worden, auch zur enteralen Ernährung, zur Magenentleerung, zur gastrointestinalen Motilität, zum intraabdominellen Druck, sodass ich mich eigentlich nur eine kurze Übersicht über das machen kann oder soll, was die enterale Ernährung sich dann auf den gastrointestinalen Trakt auswirkt. Wir müssen uns klar sein, dass die enterale Ernährung natürlich mehr ist als nur ein lokale Angebot von Nahrsubstraten, die irgendwie die Mucosa-Barriere steigert oder die lokale Proliferation von Mucosa-Zellen begünstigt, sondern die enterale Ernährung hat natürlich fundamentale Auswirkungen auf den gesamten gastrointestinalen Trakt. Und ich denke, wir haben ja im Rahmen dieser Tagung gesehen, dass das Intestinum wirklich eines der zentralen Organsysteme des kritisch Kranken ist, dass wir entsprechend auch streicheln sollten. Und die enterale Ernährung ist eine dieser Methoden, wie man diesem Intestinaltrakt was Gutes tun kann. Auf diesem Sketch sehen Sie nur, gibt es da einen Pointer oder so?
Mitte von dem Ding, das vorwärts geht, ist dabei.
Bitte?
Ja.
Aha, I see. Die enterale Ernährung hat natürlich also viele Wirkungen. Das eine ist natürlich diese lokale Provision von irgendwelchen Ernährungen, aber das führt auch zu einem mechanischen Kontakt, der ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man die Motilität betrachtet, hat einen Einfluss auf die Durchblutung des Intestinums, hat einen Eindruck auf die exokrinen Funktionen des Gastrointestinaltraktes, des pankreatischen und des biliären Systems, hat einen Einfluss auf die autonomen Nervenfunktionen. Sie wissen ja, das intestinale Nervensystem ist ja unser zweitgrößtes Nervensystem. Manche denken mit dem Bauch, was du gesagt hast, oder wie war das? Enterohormone werden ausgedrückt, ob die jetzt parakrin sind oder endokrin wirkungsvoll, ist gleichgültig. Das heißt, eigentlich könnte ich mit diesem Lehr ja meine Rede wieder beenden. Die Effekte der enteralen Ernährung sind also multiple, verbessert intestinale Perfusion, stimuliert die Proliferation und das ist meines Erachtens das Zentrale und das werden Sie an den verschiedenen Studien auch sehen. Ich werde nur ein paar erwähnen, dass die Unterstützung des Immunsystems, wir müssen uns auch klar sein, dass im Intestinaltrakt ja ungefähr 2/3 unseres Immunsystems stattfinden. Ich weiß nicht, ob das hier besprochen worden ist und das kann man natürlich mit einer enteralen Ernährung sehr gezielt unterstützen, sodass eigentlich alle Studien gezeigt haben, dass die infektiösen Komplikationen beim Intensivpatienten durch eine enterale Ernährung vermindert werden können. Vermindert den inflammatorischen Status, ich glaube, das ist ja auch angesprochen worden, wie das Herzversagen besprochen worden ist, aktiviert das enterale Nervensystem und Motilität, vermindert überschießendes Keimwachstum. Es ist auch gezeigt worden, dass eine parenterale Ernährung zu einer Fehlbesiedlung des gastrointestinalen Praktiken von überschüssigem Keimwachstum begleitet, die stimuliert Galle. Es gibt sowas wie eine Darm-Leber-Achse, die ja vor allem aus der Zeit bekannt ist, als Kurzdarmsyndrome parenteral ernährt worden sind, die ja häufig, wie Sie wissen, am Leberversagen dann schlussendlich verstorben sind, beziehungsweise heute, naja, es ist gar nicht ganz falsch. Die iatrogene Komponente ist auch schon dabei, die müssen oder heute oft eher transplantiert werden müssen. Stimuliert Sekretion trophischer Hormone und der portale Substratfluss hat möglicherweise Vorteile für Proteinsynthese etc. Gut, nur das Weitere ist nur eigentlich eine Illustration dieses Tiers. Portaler Blutfluss, Sie alle wissen, wenn Sie zum Heurigen gehen und zwei Schweinsstelzen essen, dass sie ihnen warm wird, dass sie ja Tachykardie haben, das heißt, das HZV steigt an und auch ihre intestinale Perfusion steigt an und das ist gar nicht wenig, wie die ansteigt, das ist hier von 100% und Sie sehen, dass das auf 180% ansteigt. Das heißt, enteral zugeführte Nährstoffe haben einen gewaltigen Einfluss auf die intestinale Perfusion und Sie haben ja auch schon gehört, dass die intestinale Perfusion unter gewissen Bedingungen sicherlich günstig ist, diese zu stimulieren. Aus der Kontrollgruppe dieser Studie von Sparch sehen Sie ja hier unten auch, also da ist eigentlich was anderes, das Dopexamin-Effekt angeschaut worden, aber hier in der Kontrollgruppe ohne Dopexamin sehen Sie wieder, dass hier die Basalbedingungen, der intestinale Blutfluss und dass das da wieder so ungefähr um 60-80% unter einer enteralen Ernährung ansteigt. Möglicherweise steigt nicht nur der intestinale Blutfluss, sondern auch der renale Blutfluss an. Also das heißt, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass eine enterale Ernährung die Niere unterstützt. Ich will da gar nicht auf die Motilität eingehen, da gibt es ja eine Spezialistin, die wir ja gerade gehört haben. Gastrointestinale Motilität ist natürlich beim kritisch Kranken hochgradig beeinträchtigt. Das intestinale Versagen ist ein Element des Multiorganversagens und dass man da das ganz wesentlich beeinflussen kann durch enterale Ernährung ist auch bekannt. Das, was die enterale Ernährung aber so beliebt und eben zur Inhalt eines Dogmas des Enteralismus geführt hat, ist aber die Tatsache, dass die enterale Ernährung was mit der Schutzfunktion des gastrointestinalen Traktes zu tun hat. Sie alle sind ja weidlich mit dem Begriff der intestinalen Translokation schon konfrontiert worden und ich darf nur darauf hinweisen, dass das ein physiologisches Problem ist, dass hier sehen Sie eine intestinale Zelle mit dem Zottenraum und hier eine Pilzspore und Sie sehen, dass hier keine Schädigung der Zelle vorliegt, sondern dass das durch eine intakte Zelle eintritt, dieser Keim ans Lymphsystem, an die Endzelle, wo eben eine Immunreaktion stattfindet. Das findet bei Ihnen statt, das findet bei mir statt, aber das kann unter gewissen Bedingungen, kann das eben zur pathologischen Verhältnissen führen, nämlich einerseits, wenn luminale Faktoren vorliegen, das ist vor allem die Art und Menge der Bakterien, die Motilität, Gallensäure, Ballaststoffe etc. Der erste, der diese Motilität, der diese Translokation eigentlich nachgewiesen hat, ich habe noch gelernt im Studium und in meinem frühen Laufbahn, dass das Intestinum ein Schlauch ist, ein dichter Schlauch ist, wo nichts durchgeht, wo keine Makromoleküle durchgehen, das muss alles erst abgebaut werden, damit es resorbiert werden kann. Aber in den 70er Jahren, und jetzt sind wir wieder bei den Chirurgen, ist keiner mehr da. Es gibt einen jungen Chirurgen, der hat folgenden Versuch gemacht. Er hat ein Wasserglas genommen, hat eine Pilzsuspension eingerührt und hat dieses Glas getrunken. Das heißt, einen sehr hohen Load an Candida albicans getrunken. Und wenn das Intestinum ein fester Zuerschlauch wäre, dann hätte ja gar nichts passieren dürfen. Aber er hat eine halbe Stunde später hat einen Schüttelfrost bekommen und im Blut und im Harn konnte man Candida nachweisen. Das also ein Beweis, dass es diese Translokation gibt im Lancet vor 30 Jahren. Aber es hat nicht zu einer Verminderung der Zahl der Chirurgen auf dieser Welt geführt. Also es ist nicht zu einer Erleichterung für Sie geworden, das Ganze. Also luminale Faktoren. Motilität, ganz wichtig. Weil wenn eine Darmschlinge steht, dann sammelt sich ja da auch Flüssigkeit. Es kommt zur Sequestration von Flüssigkeit. Und die Amerikaner nennen das dann undrained abscess, das, also das Ileus, der undrained abscess. Und es gibt ja auch Lavage-Untersuchungen etc. zur Sepsistherapie. Das heißt, es gibt luminale Faktoren, die selbst bei gesunden Leuten eine Translokation machen können. Es gibt Schleimhautfaktoren, die Permeabilität, die durch, etwa durch Entzündung, durch intraabdominelle Hypertension oder was immer, gestörten Blutfluss, Lymphfluss etc. beeinträchtigt wird. Und es gibt systemische Faktoren, die den Patienten beeinflussen, die eine intestinale Translokation pathologisch werden lassen können, und das ist eine Störung des Immunkompetenz, was in der postoperativ bei den herzchirurgischen Patienten ja die Regel ist, der Ernährungszustand etc. Gut, dass diese Theorie vielleicht was richtig ist, haben ja inzwischen verschiedene Untersuchungen gezeigt, ob das wirklich 1:1 vom Tierexperiment in die Humansituation zu übertragen ist, ist natürlich nach wie vor unbekannt. Die erste Studie war das von Kutzk, und da kommen wieder die septischen Komplikationen nach stumpfen und penetrierenden Bauchtrauma. Sie haben gehört, in Tirol ist das die Skistockverletzung, aber in Chicago Hope oder County General ist das natürlich die Schussverletzung, und Sie können da ideale Untersuchungen mit Schussverletzungen machen. Und Sie sehen hier totale enterale Ernährung, totale parenterale Ernährung, dass alle diese infektiösen Komplikationen haben durch diese enterale Ernährung sind vermindert worden. Das ist die erste Untersuchung. Ich darf nur darauf hinweisen, dass, aber das soll man ja nie sagen bei solchen Studien, dass auf die Überlebensrate war kein Einfluss, auf Transfusionsbedarf, Beatmungshäufigkeit, Antibiotikabedarf etc. war eigentlich kein Einfluss. Aber infektiöse Komplikationen sind vermindert worden. Gut, es gibt dazu aber verschiedene Studien von Radizani, vor kurzem aus Mailand auch erschienen, eine wertige Studie, wo enterale Ernährung, eine Immunonutrition wurde eingesetzt, da hier die kumulative Inzidenz auftreten von schweren septischen Komplikationen, und der enteralen war die höher als unter einer parenteralen Ernährung. Bei dieser Studie müsste man leider wieder eine Einschränkung sagen, ein Teil dieser Studie ist nämlich voruntersucht worden. Es ist eine Gruppe herausgenommen worden, nämlich die ganz schweren Patienten sind herausgenommen worden, weil bei der die enterale Ernährung zu einer erhöhten Mortalität geführt hat. Aber gut, das ist. Ja, aber das verstehen Sie nicht, wenn Sie diese Studie lesen, dass das so ist. Was ja wirklich bemerkenswert ist. Gut, nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass enterale Ernährung was mit den infektiösen Komplikationen des Intensivpatienten zu tun hat. Und nur, ich zeige Ihnen nur die eine oder andere weitere Untersuchung. Eine bekannte Studie aus Kanada von Rubinson, Critical Care, vor 3 Jahren erschienen. Und der hat im Prinzip den Einfluss des Ernährungsbeginns und der Ernährungsmenge enteral auf das Auftreten von positiven Bloodstream Infections, also positiven Blutkulturen, angesehen. Und Sie sehen, wenn die Patienten wenig Ernährung bekommen hat, unter 25% in den ersten Tagen der Sollernährung, dass hier eine signifikante Steigerung der Blutkultur, der positiven Blutkulturen festzustellen war. Und das Gleiche hat er auch nachgewiesen für den Beginn des Ernährungsbeginns. Mit jedem Tag Verzögerung des Ernährungsbeginnes ist die Inzidenz an positiven Blutkulturen angestiegen. Das heißt, dieser Time-Lag, Sie sehen, 2 Tage Time-Lag ist schon früher aufgetreten, beim 3 Tage noch früher, 4 Tage war dann der stärkste Effekt auf diese positiven Blutkulturen. Und mit dieser Message kann ich mich auch identifizieren, dass mir eben möglichst frühzeitig und ausreichend eine Ernährung bei den Intensivpatienten vornehmen sollten. Gut. Es gibt dann ja, wie Sie ja wissen, zu jedem Schmarrn eine Meta-Analyse inzwischen. Und zu der Frage, ob eine parenterale oder enterale Ernährung besser ist, gibt es inzwischen mindestens 7 Meta-Analysen. Die letzte ist von Fiona Simpson aus England. Und im Prinzip haben alle diese Meta-Analysen, auch von Braunschweig, das war die erste, gezeigt, dass die infektiösen Komplikationen unter einer enteralen Ernährung, Favors, Enteral Nutrition, geringer sind als unter einer parenteralen Ernährung. Ich darf allerdings darauf hinweisen, in den anderen Meta-Analysen, außer der von Fiona Simpson, war die Mortalität nicht unterschiedlich. Also keinen Einfluss parenteral oder enteral auf die Mortalität. Bei allen eben eine Reduktion der Infunktionsrate. Aber in dieser Simpsons-Studie war die parenterale Ernährung hat sogar besser abgeschnitten, was die Überlebensrate betrifft. Nach einer Intention-to-Treat-Analyse wurde das untersucht, und da war eine signifikante Steigerung. Ich finde die Fragestellung falsch. Ich bin kein Befürworter der parenteralen Ernährung oder der enteralen Ernährung. Ich sage, bei jedem Patienten, wo wir das können, müssen wir eine enterale Ernährung durchführen. Kompan hat vor einigen Jahren auch gezeigt, dass die Beginn der enteralen Ernährung was mit dem Auftreten von multiplen Organdysfunktionen zu tun hat. Das heißt, hier ist, das ist das Late MOF, also sekundäres multiples Organdysfunktionssyndrom. Und mit dem, je höher der Time Lag, das der Beginn der Ernährung aufgetreten ist, desto höher war hier die Frequenz an multiplen Organdysfunktionen. Das war ziemlich hoch signifikant. Aber ich darf nur darauf hinweisen, dass wir in Österreich als Early Enteral Nutrition etwas bezeichnen, was innerhalb der ersten 24 Stunden begonnen wird. Das heißt, diese Dinge sollten eigentlich bei uns gar nicht mehr auftreten. Es ist aber so, dass natürlich bei, und das haben Sie gerade gehört, dass bei vielen kritisch Kranken, und das ist sogar ein Element kritischen Krankseins meines Erachtens, dass es eben zu einer Störung der gastrointestinalen Motilität kommt. Und es gibt ja tatsächlich auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das Ausmaß dieser Motilitätsstörung mit dem Überleben der Patienten korreliert. Das wurde zwar korrigiert um den Schweregrad der Erkrankung, weil sonst könnten Sie sagen, naja, der ist halt schwerer krank, der eine Motilitätsstörung hat und stirbt deswegen schneller. Aber nein, das wurde in dieser Untersuchung wurde das sogar herausgerechnet und dennoch bleibt ein Einfluss dieser digestiven Intoleranz, wie das hier heißt, auf die Überlebensrate. Diese digestive Intoleranz wird auch durch Sie selber natürlich sehr stark modifiziert. Das haben wir ja gerade auch gehört, dass Sie Medikamente natürlich eine der gewaltigsten Ursachen dieser Motilitätsstörungen des gastrointestinalen Traktes sind, aber auch die Glukosekontrolle. Ja, wir wissen ja, dass eine Hyperglykämie zu einer Hemmung der gastrointestinalen Motilität macht. Daher hat was diese Hyperglykämie auch mit der Toleranz der enteralen Ernährung zu tun. Und in die ist noch nicht erschienen, diese Studie, aber im Netz schon erhältlich, sehen Sie, dass die Patienten, die einen höheren Blutglucose haben, eine wesentlich ausgeprägtere digestive Intoleranz haben, sodass auch das ein Argument sein sollte, dass wir einen normalen Blutzucker bei diesen Patienten anstrengen sollen. Es ist aber eine Tatsache, wenn wir auch enterale Ernährung durchführen wollen, dass wir bei diesen Patienten meistens nicht jene Nährstoffmengen hineinbringen, die wir eigentlich geplant haben. Ein psychologischer Effekt, zusätzlicher psychologischer Effekt ist der, dass wenn Sie eine parenterale Ernährung vorschreiben, dass Sie eine höhere Menge vorschreiben, als wenn Sie eine enterale vorschreiben. Nobody knows why. Wenn Sie eine enterale vorschreiben, dann kriegt er aber noch tatsächlich nur 50% bis 70% dessen, was Sie vorgeschrieben haben. Das heißt, ein heutiger Intensivpatient hat ja ungefähr 1800 Kilokalorien Bedarf und Sie sehen, was er dann tatsächlich als enterale Ernährung bekommen hat. Das ist eine alte Studie, aber inzwischen sind 10 Studien erschienen und jeder hat das ja in seinem hospitalen Qualitätsmanagementprogramm genauso verfügbar. Das ist überall so, ja. Das heißt, Sie verschreiben weniger enterale Ernährung, von dem weniger verschriebenen kriegt er noch weniger und das führt natürlich zu einer beträchtlichen Unterernährung. Nichtsdestotrotz, wir empfehlen auch bei Patienten, bei denen die eine digestive Intoleranz haben, das heißt hier eine Störung der intestinalen Motilität, eine enterale Ernährung, und zwar bezeichnen wir das als enterale Minenernährung, das ist ja hier auch in diesem Kreis schon mehrmals besprochen worden, oder Zotenernährung oder bei immer. Und gerade die Patienten, die auch einen erhöhten intraabdominalen Druck haben, da können sie ja oft nicht eine vollständige enterale Ernährung vornehmen, aber selbst dann empfehlen wir eben diese Zotenernährung. Und es ist nämlich gezeigt worden, und das ist nur eine der Studien von 6, auch schon sehr alt, 10 Jahre her, dass hier, das ist bei Nagern, die haben eine hohe Translokationsrate, die offensichtlich sterben sie aber nicht dran. Das heißt, das sind die mesenterialen Lymphknoten bei Ratten. Und wenn die keine enterale Ernährung haben, dann haben sie eine riesige Translokationsrate. Und wenn man dann die enterale Ernährung hier als Prozentsatz der endgültigen Sollmenge zuführt, dann sehen Sie das so zwischen 10% und 20%, dass hier diese intestinalen Schutzfunktionen offensichtlich erhalten werden. Das heißt, auch wenn eine quantitativ vollständige enterale Ernährung nicht vorgenommen werden kann, empfehlen wir diese Mini-Ernährung. Dass das auch Effekt auf die Schleimhautoberfläche wurde oder auf die Zotenoberfläche und Integrität der Zoten wurden in dieser Studie von Otterbitz auch gezeigt. Wir müssen die enterale Ernährung also frühzeitig anfangen und wir müssen sie ausreichend anfangen Und das ist eine der schönsten Studien, die in den letzten Jahren erschienen ist, die von Artinian, der ihm gezeigt hat, ist, dass diese frühe enterale Ernährung zu einer Überlebensverbesserung der Intensivpatienten geführt hat. Und ich bitte Sie schon zu sehen, dass das so ungefähr 10% sind. Ja? Vielleicht sagen Sie, das ist wenig oder die Kurven liegen so eng beieinander. Aber wenn wir nur bei einer Maßnahme einen Effekt von 5% oder 3% haben und wir haben 10 Maßnahmen, die wir verbessern, dann können wir, glaube ich, bei unseren Patienten einiges erreichen. Das ist natürlich nur ein Element der Intensivtherapie dieser Patienten. Gut, das hat im Prinzip auch die Twier und Villiers aus Lausanne und Twier, und die haben alle das ungefähr das Gleiche gezeigt. Das heißt, was die nachgewiesen haben, ist, die haben das sogenannte Energy Defizit berechnet. Das heißt, die haben sich ausgerechnet, was ein Intensivpatient in der ersten Woche erhalten hätte sollen und dann, was er tatsächlich erhalten hat. Und diese Differenz war das Energiedefizit. Und beide Gruppen, Arbeitsgruppen, haben gezeigt, dass die Komplikationsrate, insbesondere infektiöser Komplikationen, korreliert hat mit dem Ausmaß des Energiedefizits, und auch die Organfunktionsstörungen, das Nierenversagen, ARDS, Sepsis etc. war bei den Patienten, die nicht genügend Ernährung erhalten haben, erhöht. Was intuitiv sehr einsichtig ist, aber studienmäßig meines Wissens erst zweimal nachgewiesen worden ist, ist natürlich die Tatsache, dass je schwerer kranker Patient ist, er eher von einer künstlichen oder von einer Ernährung abhängig ist. Leider ist es in der klinischen Praxis genau umgekehrt. Je schwerer krank der Patient ist, desto weniger geben sie ihm. Weil enteral kann man noch nicht anfangen, parenteral, da geben wir ein bisschen Glucose oder was. Und das ist ein riesiges Problem, weil ich meine, gerade diese Artinian-Studie hat gezeigt, dass dieser Survival-Benefit einer enteralen, frühen enteralen Ernährung gerade bei den schwerstkranken Patienten natürlich bedeutet hat. Das ist ja intuitiv ganz okay. Wenn einer nur Wimmerl hat, dann wird er ja nicht sehr abhängig sein von einer Ernährungsintervention, aber wenn er einen schweren herzchirurgischen Eingriff oder was immer hat, wird das natürlich relevant sein. Ich möchte jetzt nicht weiter mich auf diese Problematik weiter ausführen. Ich möchte nur noch eines betonen, dass wir natürlich, was ich hier nicht gesprochen habe, eigentlich über die Zusammensetzung der enteralen Ernährung auch unterhalten könnten, ob es da Nährstoffe gibt, die besonders dieses intestinale Immunsystem unterstützen, ob da es eben Schlagwort Immunonutrition etc. Und es gibt ja eigentlich, wie Sie wissen, ist diese Immunonutrition sehr ins Gerede gekommen und wird von den meisten Stationen, glaube ich, ist jetzt weitgehend aufgegeben worden. Was aber wieder sehr stark im Kommen ist, ist ja eigentlich eine andere Form des Immunonutrition, und das ist, ich sage sehr ungern Firmennamen, aber das Opexa von Abbott, das ist ja auch eine Form der Immunonutrition, die hat Gamma-Linolensäure, Eicosopentaensäure, also Fischöl, Omega-3 und Antioxidantien angereicherte Ernährung. Und da gibt es jetzt drei Studien, gab es von Sinja aus Israel und von Pontes Arruda aus Brasilien, die eine Verminderung der Beatmungsdauer, Verminderung der ICU-Aufenthaltsdauer und von Pontes Arruda auch sogar eine Verbesserung der Mortalität nachgewiesen haben, so dass international eigentlich mit drei kontrollierten prospektiven doppelblinden Untersuchungen wäre das eigentlich eine Recommendation. Wie weit wir das in die Praxis tatsächlich umsetzen sollen, weiß ich noch nicht. Wenn ich hier abfragen würde, wer das verwendet, dann wird wahrscheinlich niemand auf den Pult. Wer verwendet?
Oxepa.
Ja, okay. Also ist das Antwerpen, ist das Flandern? Ja?
Ja.
Und dann redet er Französisch. Na, er scheint zu brechen. Ja, gut. Der letzte Gedanke zur Ernährung ist, ich meine, wir haben ja gesehen, oder Sie wissen das natürlich, und ich glaube niemanden, der sagt, der mir erzählt, er kann jeden Patienten enteral ernähren. Das glaube ich nicht. Das kann ein Heyland behaupten, der am Schreibtisch sitzt, ja, und noch nie einen Patienten gesehen hat oder so. Aber jemand, der irgendwann mal am Bett steht, der wird das nicht behaupten. Und jedenfalls ist es so, dass selbst dann, wenn ein Patient nicht enteral ernährt werden kann, dass wir ja parenterale Ernährung hat natürlich die günstige Vorbedingung, dass wir die Ernährung ja sehr breit modifizieren können. Und wir können sie so modifizieren, dass sie auch für das Intestinum gut ist. Und Glutamin ist eben für das Intestinum und besonders für das intestinale Immunsystem ein essentieller Nahrstoff, sodass gerade mit einer parenteralen, und das Glutamin ist ja parenteral besser als wenn es enteral verabreicht wird, sodass wir da einen spezifischen intestinalen Support schaffen können, auch auf parenteralen Wege. Das wollte ich nur erwähnen. Und es gibt ja zwei Survival-Studien, die von Griffith und die von der weniger bekannte von Christine oder Christiane Götters aus Gießen, die eben vor allem einen Long-Time-Survival-Benefit gezeigt haben. Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, der ist eigentlich schon erwähnt worden, weil den Herrn Swidinski haben Sie ja gehört, und der hat ja Ihnen was berichtet, eben was, glaube ich, sehr relevant ist und was natürlich mit dieser intestinalen Schutzfunktion, die ich gerade früher erwähnt habe, zu tun hat. Und das ist eben diese Translokation bzw. die intestinale Keimbesiedlung der Schleimhaut. Und Sie haben möglicherweise diese Bilder gesehen, und das ist ja wirklich eindrücklich und das sind ja fantastische Bilder. Ich meine, das sind wirklich fantastische Bilder. Sie sehen hier eine normale Schleimhaut und hier diese Millionen von Keimen. Diese normale Schleimhaut ist eben steril. Auch Ihre Kolonschleimhaut, Ihr Kolon ist ja ausgefüllt von kiloweiß Bakterien, ist steril, das muss man sich vorstellen. Ja? Und dann eine sterile Schleimhaut und dann ist da diese IgA-Mukusschichte und die ist auch steril. Und wenn Sie einen Kranken anschauen, und das ist, bin überzeugt, dass Sie, beim kritisch Kranken ist das ja noch nicht gemacht worden, dass das haargenau gleich ausschaut, wenn Sie in dem Fall diese chronisches Herzversagen, die haben es aber auch bei der Leberzirrhose gemacht, ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich alles erwähnt worden, und da sehen Sie Millionen und Milliarden Keimen, die an der Schleimhaut adherent werden. Entschuldigung, irgendwo habe ich da was versäumt. Ja, ich weiß schon. Entschuldigung, das habe ich auslassen, offensichtlich das Bild. Gut. Und das ist eben bei diesen Patienten, das ist, glaube ich, also das ist ja, das, darauf brauche ich nicht eingehen, das ist wahrscheinlich diskutiert worden. Und das hat was zu tun, dieses sekretorisches IgA, das ist diese Schleimhautschicht, und die hat eben auch was mit dieser Adherenz zu tun, und das ist jetzt bei Intensivpatienten. Dietary Manipulation, Entschuldigung, es wird wahrscheinlich, und Glucocorticoid, also als Stressmodell, in Critical Care schon vor 10 Jahren publiziert. Also das, ich glaube, das sind sehr relevante Dinge, und Sie haben möglicherweise auch das gehört, dass eben verschiedene Keime diese Tight Junctions zwischen den Enterozyten eben durcheinander bringen. Das ist eben das Normale, das ist bei einem kritisch Kranken infiziertes Magenschleim, intestinale Schleimhaut, und dass man das eventuell durch Probiotika vermindern kann. Die Probiotika sind ja gestern dann eben auch schon zum Teil gesprochen worden. Ich finde das eine hochinteressante Sache, auch beim Intensivpatienten, obwohl wir viel zu wenige Daten haben. Die Studie von Reis, von der Neuhausgruppe, ist ja von Ludwig Kramer gestern auch schon erwähnt worden, und hier ist aber, ich möchte Ihnen noch einmal ganz kurz zeigen, also das sind Patienten nach Lebertransplantation, bei denen wurde entweder diese SDD oder hier genannt SBD, also Selective Bowel Decontamination oder Digestive Decontamination, die ja von Stoutenbeck sehr stark favorisiert worden ist, obwohl es, glaube ich, keine wirklich gute positive Studie gibt. Die hat keinen Effekt gehabt gegenüber einer Placebo-Gruppe, aber wenn ein Probiotikum eingesetzt worden ist, in dem Fall eben ein Lactobacillus, dann ist das die Anzahl der Infektionen drastisch zurückgegangen. Tendenziell auch die Anzahl der ICU-Days und der Hospitalisierungstage und auch des Antibiotikaverbrauchs. Inzwischen ist aus dieser Gruppe, im Netz ist die, drinnen, glaube ich, oder im Annals of Surgery oder so kommt die raus, über Pankreasoperationen, da ist im Prinzip das Gleiche gemacht worden und auch der gleiche Outcome gefunden worden. Das glaube ich, das heißt, ich glaube, dass diese ganze Geschichte Probiotika für uns alle noch sehr, sehr interessant werden wird. Ich mache es routinemäßig eigentlich bei Patienten, die Antibiotika bekommen. Man muss es, wenn man es tut, dann muss man es frühzeitig machen. Meta-Analyse begründen das schon bei der antibiotika-induzierten Colitis. Das heißt, wenn Sie eigentlich diese ganzen oder auch Clostridium-positiven Colitiden, das müsste man eigentlich auch mit Probiotika behandeln. Wir wissen aber nicht, welche Probiotika wir geben und in welcher Menge und wann. Das heißt, es ist ja so, dass verschiedene Probiotika an verschiedenen Segmenten des Intestinaltraktes wirksam werden. Das heißt, fürs Kolon muss man eigentlich andere nehmen, wie für den Dünndarm. Das heißt, wahrscheinlich wird man ein Gemisch nehmen müssen. Aber ob die Dosierung, das wissen wir auch nicht. Ich mache es derzeit so, dass ich einfach diese Sachen, diese Beutel zumische der enteralen Ernährung und das dann infundiere, ob das gescheit ist. Weiß kann ich Ihnen aber nicht sagen. Gut, ganz zum Abschluss. Nur möchte ich sagen, we can make a change. Es ist ja so, dass verschiedene Institutionen Ernährungsprotokolle entwickelt haben, Algorithmen, wie man Patienten ernährt. Und es gibt aus Kanada, die sind sehr aktiv auf diesem Gebiet, von Martin, nehme ich einmal an, dass der heißt, eine Studie, die sogenannte Accept-Studie. Die haben einen Ernährungsalgorithmus in verschiedenen Krankenhäusern eingeführt. Und dann haben sie das verglichen zu den Krankenhäusern, wo dieser Ernährungsalgorithmus nicht eingeführt worden ist. Und die haben gesehen, dass nur das Einführen eines Ernährungsalgorithmus, ja, nur die Tatsache, dass man erstens das zu einer Bewusstseinsfrage gemacht hat, dass man das beachtet hat, das Problem, und dass man dann strukturiert vorgegangen ist, hat auch zu einer signifikanten Verminderung der Spitalsmortalität und des Spitalsaufenthaltsdauer und auch zu einer geringfügigeren Änderung der Intensivaufenthaltsdauer geführt hat. Und das Interessante ist, und jede Studie können Sie so oder so interpretieren. Die Feinde der parenteralen Ernährung sehen das natürlich ganz anders als ich, der ich eher ein Freund der kombinierten Therapie bin. Es ist natürlich so, dass dieses Ernährungsprotokoll insbesondere dazu geführt hat, dass die enterale Ernährung hochsignifikant zugenommen hat. Sie sehen hier die ohne Protokolle, diese gelbe oder grüne Linie. Und diese dunklere Linie ist dann das mit den Protokollen, also da war ein hochsignifikanter Unterschied. Aber das hat nicht dazu geführt, dass die parenterale Ernährung signifikant sich geändert hat. Das heißt, die ist schon weiterverwendet, aber insgesamt das Ernährungskonzept hat sich verbessert, sodass die Patienten, keine Ernährung bekommen haben, drastisch zurückgegangen sind. Das heißt nur eben als Beweis dafür, dass man eben wirklich einen Unterschied machen kann, wenn man sich das zu einem Thema auf der Station definiert. Ernährung für den Bauch, also enterale Ernährung ist, ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, dass das tatsächlich eine Ernährung für den Bauch ist, dass das Intestinum durch diese Ernährung ganz wesentlich gestützt wird und dass das vielleicht sogar die wichtigste Methode ist, wie man die intestinalen Funktionen aufrechterhalten kann. Also enterale Ernährung ist essentiell für Aufrechterhaltung der komplexen intestinalen Funktionen. Das soll man nicht nur an einer Funktion aufrechterhalten. Der wichtigste Effekt der enteralen Ernährung ist jedoch die Verbesserung der Immunkompetenz. Also die Reduktion der infektiösen Komplikationen ist sicher das Um und Auf. Und ich mache immer in meinen Vorträgen auch ein gewisses Plädoyer für die Probiotika, weil ich glaube, das ist eine bei den Patienten, die unsere Patienten enthalten ja gerade auf einer Universitätsklinik, gerade mit den transplantierten Patienten, derartige Unmengen an teuren Antibiotika, sodass wir, glaube ich, für das Intestinum da irgendwas in Zukunft machen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.